Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Your Excellency, you have the floor.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Ja, und auch von mir, schön, dass ihr dabei seid. Das ist Angela Merkel während einer Videokonferenz zur Corona-Krise. Habt ihr gehört, technische Schwierigkeiten bei der Videokonferenz, jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, manchmal nerven die nicht nur, diese Schwierigkeiten, sondern sie ermüden uns auch. Zoom-Fatigue, Videokonferenzmüdigkeit, darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Wir klären mit Professor Carmen Zahn, was uns da genau müde macht. Und mit Kim Duggen, wie wir das vermeiden können, dass wir müde werden. Wie wir Videokonferenzen besser strukturieren und dadurch nicht hinterher total fertig sind. Als erstes schauen wir aber mal in die Humboldt-Uni in Berlin, beziehungsweise an die damit übers Netz verbundenen Laptops der Studierenden. An einem von denen sitzt momentan nämlich immer Katharina Kunert und wird wegen der vielen, vielen Konferenzen doch schnell müde. Hi Katharina.
Hallo.
Wie oft und bei welchen Gelegenheiten benutzt du gerade Videochats?
Ich benutze dreimal die Woche mindestens Videokonferenzen, dreimal für die Uni, also bei Seminaren, wo man auch sprechen muss als Studierender, und hatte sogar schon mal ein Bewerbungsgespräch über Zoom seit Corona, und manchmal telefoniere ich darüber eben auch mit Freundinnen und Freunden.
Dein gesamtes Studium spielt sich also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aktuell in Videokonferenzen ab?
Genau, ja.
Wie muss man sich so ein Seminar oder so eine Vorlesung vorstellen?
Ja, relativ chaotisch. Wir sind 30 Personen in einem Kurs plus Dozentin oder Dozent und alle sollen eben sich am Seminar beteiligen. Also jeder muss mindestens einmal was sagen und das gestaltet sich manchmal sehr schwierig, weil natürlich manchmal Leute gleichzeitig was sagen wollen. Und ganz häufig passiert es auch, dass die Dozentin vergisst, ihr Mikrofon an- oder auszumachen und dann kommt es manchmal zu sehr verrückten und auch lustigen Situationen.
Ja, was gab's da? Was ist dir im Kopf geblieben, in Erinnerung geblieben?
Dass die Dozentin minutenlang geredet hat und wir alle ihr geschrieben und signalisiert haben, dass ihr Mikrofon aus ist und wir dann leider die Stunde überziehen mussten, weil sie alles nochmal sagen musste und das mehrmals in dem Seminar.
Wie läuft denn das ab? Also ich meine, Uni ist nicht Schule, wo man aufzeigen muss, um irgendwas zu sagen, aber trotzdem so Redebeiträge muss man doch irgendwie signalisieren. Wie macht man das?
Also wir versuchen auch uns zu melden und hoffen dann, dass die Dozentin das irgendwie sieht. Mhm. Es gibt ja auch so eine Gruppenübersicht und ganz häufig wird man dann halt auch nicht gesehen oder die Dozentin denkt, niemand meldet sich, obwohl sich ein paar melden, die ihr nur nicht angezeigt werden. Ja, das ist ein bisschen schwierig und dann muss man zum Beispiel in den Chat oder so schreiben, bis es jemand bemerkt.
Okay, das stelle ich mir aber auch auf Dozentinnenseite ganz schön schwierig vor, da alles im Blick zu behalten. Also sozusagen die Kamera, so in die Kamera zu gucken, dann auch noch den Chat im Blick zu haben möglicherweise. Also das kann auf der Seite auch müde machen. Auf deiner Seite, was ermüdet dich da konkret an diesem Vorgehen?
Ja, das wusste ich auch lange nicht. Ich dachte, das liegt einfach daran, dass vielleicht die Seminarthemen jetzt nicht so meine waren und ich deshalb ein bisschen geschlaucht war danach. Dann habe ich aber mit Freundinnen darüber geredet, denen es genauso geht, und habe dann mal recherchiert und habe herausgefunden, dass es wirklich an dem Format Zoom oder Videokonferenz liegt und habe dazu auch ein paar wissenschaftliche Gründe herausgefunden, die ich dann ja in meinem Artikel aufgeschrieben habe.
Und was genau ist es? Weil ich meine, ob jetzt wie auch immer der Anbieter heißt, es ist ja am Ende egal, man sitzt vor einer Kiste, die eine Kamera drin hat und man guckt letztlich in irgend so ein schwarzes Loch rein und muss sich den anderen oder die andere irgendwie vorstellen. Das alleine kann einen aber noch nicht müde machen.
Genau, ich habe insgesamt 5 Gründe rausgefunden. Ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten starten.
Bitte.
Genau, und zwar hatte ich in einem Beitrag von der BBC rausgefunden mit einem Wissenschaftler, dass Müdigkeit zum Beispiel an nonverbaler Überforderung liegt. Das heißt, wir müssen uns mehr anstrengen, Mimik und Tonhöhe und Körpersprache unseres Gegenübers zu verarbeiten. Und das verbraucht sehr viel Energie. Und eben Energie, die wir nicht verbrauchen, wenn unser Gegenüber nicht auf einem flachen Bildschirm vor uns ist, sondern eben face-to-face. Und das führt eben dazu, dass man sehr müde ist. Und das vor allem auch, wenn man bei 30 digitalen Räumen gleichzeitig darauf achten muss, die Personen, die Stimmung bei den Personen gerade ist. Mhm. Und wenn dann noch technische Verzögerungen dazu kommen, kann das auch dazu führen, dass man das Verhalten auch fehl einschätzt. Also das ist natürlich auch nicht gut.
Jetzt, da fällt mir gerade ein, wenn man sonst in einer Vorlesung oder Seminar oder im Unterricht in der Schule sitzt, dann ist es ja in aller Regel so, dass man mit den Menschen so sitzt, dass man sie entweder im Rücken hat oder vor sich hat. So sind ja immer noch die meisten Sitzordnungen, ne, in den Seminarräumen.
Ja, das stimmt.
Und dann können einem die ja zum Teil auch wirklich herzlich egal sein. Aber wenn man jetzt in einer Videokonferenz ist, dann sieht man ja alle tatsächlich mit dem Gesicht. Oder gibt es da bei dir auch Leute, die dann einfach irgendein lustiges Bild reinmachen? Oder seid ihr verpflichtet, euch zu zeigen?
Nee, tatsächlich. Also lustige Bilder gibt es bei uns leider nicht. Diese schalten ihr Bild aus. Ich denke mal, damit die auch in der Wohnung rumlaufen und was essen können oder so. Und das verunsichert die Dozentin natürlich auch, wenn die uns nicht alle live sieht. Aber wo du das gerade ansprichst mit dem, dass man sich nicht sieht oder beziehungsweise die ganze Zeit sieht, das ist auch ein Grund für die Müdigkeit. Man fühlt sich nämlich gestresst, wenn man das Gefühl hat, dass Leute einen permanent anschauen und man sich ja auch selbst die ganze Zeit sieht.
Ist das dieses Uncanny Valley, dass man sich so unwohl fühlt, uncanny, weil man eben auf so ein Podest gehoben wird durch so eine Videokonferenz?
Ja, das kann da auch reinspielen, das ist aber nochmal was anderes. Aber dass man sich unwohl fühlt, wenn Leute einen anschauen, das ist eben durch diesen Druck performen zu müssen. Das ist aber nicht das gleiche wie Uncanny Valley.
Dann sag uns, was Uncanny Valley ist.
Das ist der Begriff für durch Technik ausgelöstes Unwohlsein, beziehungsweise dass der Mensch ab einem gewissen Grad von technisch stimulierter Authentizität sich unwohl fühlt. Das heißt, sogar wenn die Videokonferenz super abläuft, ohne dass das WLAN zum Beispiel ausfällt, selbst dann fühlt der Mensch sich unwohl. Und das hat ganz viele Gründe, wissenschaftliche, die ich jetzt selbst gar nicht so in der Tiefe verstanden habe. Mhm.
Aber vielleicht kannst du sagen, warum du dich damit unwohl fühlst. Also du studierst, wenn ich das sagen darf, Geschichte und Gender Studies. Das sind jetzt zwei Disziplinen, wo es tatsächlich viel ums Reden geht und Gedanken auszutauschen und nicht wie jetzt vielleicht in eher naturwissenschaftlich geprägten Disziplinen, wo man auch mal Experimente macht, die vielleicht eher funktionieren in so Videokonferenzen. Also warum fühlst du dich unwohl, wenn du vor dieser Kiste sitzt? Hast du das für dich jetzt tatsächlich schon rausgefunden?
Tatsächlich ist es gar nicht so, dass ich mich bewusst unwohl fühle, wenn ich in so einem Online-Seminar sitze. Es ist so, wie ich das verstanden habe, von diesen 5 Gründen, die ich recherchiert habe, ist es so, dass man sich unterbewusst unwohl fühlt oder dieser Technik anscheinend nicht ganz traut und dass das einen müde macht. Das heißt, ich fühle mich eigentlich gar nicht besonders unwohl oder ich denke auch nicht, dass das kein Safe Space ist oder so. Also es ist wirklich, läuft sehr viel im Unterbewussten ab, weswegen viele wahrscheinlich auch denken, dass das kein großes Phänomen ist mit dieser Müdigkeit, dass es nur an ihnen liegt. Aber es liegt tatsächlich an dem Format.
Sagt die Berliner Studierende Katharina Kunert. Wir haben gesprochen mit ihr über die ermüdenden Videocalls, die gerade ihr Studium ermöglichten.
Deutschlandfunk Nova.
Die eine Kollegin hat eine wunderschön ausgeleuchtete Wohnung, der andere Kollege sitzt in seinem Kinderzimmer und die Chefin erscheint mit der Katze im Bild. Juhu, nach Wochen und Monaten im Homeoffice ist klar, wir kennen viele unserer Kolleginnen, viele unserer Kommilitoninnen und Mitschülerinnen jetzt nochmal ganz, ganz anders. Ob es das ist, was uns müde macht oder ob es doch eher die fehlenden Ebenen sind, die es ja face-to-face, aber eben online nicht so wirklich gibt, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dr. Carmen Zahn, Professorin an der Hochschule für angewandte Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Hallo, guten Abend.
Wann war denn Ihre letzte Videokonferenz und ganz wichtig, waren Sie danach auch müde?
Die letzte, die war vor einer Stunde und ja, ich war müde nach 5 Videokonferenzen heute.
Ist das so ein guter Schnitt bei Ihnen?
Nicht jeden Tag, ich versuche das einzudämmen, aber es ist schon manchmal mehr als 2.
Was genau ist denn das, was uns da müde macht? Ist es dieses zu viel an so nebensächlichen Infos wie die Schrankwand, die gut ausgeleuchtete Wohnung oder die Katze oder ist es irgendetwas anderes?
Ja, das auch. Also es ist so, dass zum einen ja die Bildschirmarbeit per se müde macht. Wir müssen uns vorstellen, wir haben ja auch meistens relativ kleine Bilder. Dazu noch verschiedene Funktionen zur Verfügung, die wir nutzen können oder nicht. Zum Beispiel das Chatfenster, in dem vielleicht auch manchmal noch Informationen drin sind. Wir haben dann das eigene Bild nochmal sehr klein, wo wir uns selbst sehen. Nicht nur das Gegenüber und einer verstärkten Selbstaufmerksamkeit natürlich auch ausgeliefert sind. Wir müssen das alles kognitiv verarbeiten. Und darauf konzentrieren und das macht per se müde. Dann gibt es aber auch noch eine zweite Komponente, nämlich die der sozialen Situation. In sozialen Situationen sind wir es gewöhnt, dass wir sowohl die inhaltliche Ebene, also die Sachebene, interpretieren, als auch die soziale Beziehungsebene. Und die letztere, die soziale Beziehungsebene, die interpretieren wir meistens in Face-to-Face-Situationen auf der Basis von nonverbalen Reizen, sogenannten sozialen Hinweisreizen. Das kann sein die Körperhaltung, die Mimik, die Gestik, das Raumgefühl auch. Und wenn wir das alles nicht zur Verfügung haben, wie in einer Videokonferenz, dann sind wir, vor allem wenn wir das nicht gewöhnt sind, auch damit beschäftigt, diese fehlenden Hinweisreize innerlich zu ergänzen und die soziale Situation komplett interpretieren zu wollen. Und wenn wir versuchen, die Gesamtsituation zu rekonstruieren, wenn man so möchte, dann konzentrieren wir uns sehr stark. Und dieser Mental Effort, diese mentale Anstrengung, die macht auf Dauer müde.
Wir haben auch in AB 21 hier gesprochen mit einer Studierenden, die uns sozusagen aus der anderen Position, die Ihnen gegenüber sitzt normalerweise im Unterrichtsraum, das aus Ihrer Warte mal gespiegelt oder erzählt. Und da ist mir aufgefallen, dass zum ersten Mal man ja allen Leuten, mit denen man in einem Raum sitzt, quasi ins Gesicht gucken kann, während man in einer Präsenzveranstaltung sie entweder im Rücken hat oder vor sich hat, aber auf jeden Fall nicht ins Gesicht guckt in aller Regel. Sind es auch diese neuen Erfahrungen, die uns da müde machen?
Ja, ein wichtiges Stichwort ist neu. Also wir sind das häufig nicht so gut gewöhnt, die Videokonferenzsituation. Und auch hier ist zum Beispiel im Vergleich mit einer realen, persönlichen Kontaktsituation so, dass wir den Augenkontakt relativ schwer herstellen können. Meistens schaut uns das Gegenüber eben nicht unmittelbar an oder in die Augen, sondern über das Medium vermittelt und schaut nicht unbedingt auch in die Kamera, sodass wir da auch am Interpretieren sind und am Versuchen, die Situation auf der sozialen Ebene zu interpretieren.
Kann man dann jetzt aus dem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, daraus schließen, dass die Präsenzveranstaltungen, also miteinander im selben Raum sind, dass die stressfreier sind und weniger ermüdend?
Das würde ich so nicht sagen. Es kommt halt auf die Summe an und auf die Häufigkeit. Was sicher ist, ist, dass wir bei der Videokonferenz stärker konzentriert sein müssen. Und das kann positive Wirkungen haben. Ich erlebe auch einige Videokonferenzveranstaltungen, die sehr sachorientiert, sehr fokussiert stattfinden und durch wenig Ablenkung geprägt sind, was natürlich insgesamt die Situation besser macht.
Wenn Sie jetzt schon gesagt haben, dass es auch sehr präzise oder sehr ertragreiche Videokonferenzen gibt, was genau hat das da so ertragreich gemacht? Also was genau ist da der Vorteil gewesen?
Zum Beispiel, dass man allgemein Regeln einhält, um Ablenkungen, Störgeräusche zum Beispiel zu vermeiden. Dass man aber auch durch zum Beispiel das Teilen des Bildschirms eine klare Fokussierung auf den Sachinhalt bekommt und weniger eben auf diese Beziehungsebene oder die soziale Ebene auch noch achtet.
Sagt Professor Carmen Zahn, Professorin an der Hochschule für angewandte Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben eben gehört, Professor Carmen Zahn hat alleine vor dieser AB 21 heute 5 Videocalls gehabt, den letzten eine Stunde vor unserem Gespräch. Und ich vermute einfach mal, das wird sich auch noch eine Weile so halten, auch wenn wir wieder mehr Kontakt haben dürfen. Der Grund ist einfach, Videocalls sind ja auch irgendwie praktisch, ne? Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns ein bisschen besser darauf einrichten könnten und mal schauen, was wir gegen die Videocall-Müdigkeit eigentlich machen können. Und das machen wir jetzt mit Kim Nena-Duggen. Sie ist Organisationsarchitektin und Coachin.
Hallo.
Wie genervt bist du gerade von Videokonferenzen?
Da ich die letzte vor 3 Minuten abgeschlossen habe, bin ich gerade ein bisschen erschöpft tatsächlich. Aber eigentlich finde ich es ganz angenehm, weil ich nicht mehr so viel reisen muss. Also für mich hat das durchaus Vorteile.
Wir sind jetzt alle seit Wochen, Monaten Videokonferenz erprobt. Auch wenn du die jetzt tendenziell eher gut findest, was sind so die nervigsten Fehler in Konferenzen, bei denen du dabei bist?
Also ich glaube, so das Hauptproblem ist tatsächlich so dieses, kann man mich hören, kann man mich sehen? Also es gibt immer noch offensichtlich auf der einen Seite relativ viel technische Hürden, mit denen so Menschen zu kämpfen haben und zum anderen auch noch sehr, sehr viel Unsicherheit. Und die Geschichte, die mich am meisten stört tatsächlich oder anstrengt, wenn ich jetzt Teilnehmerin bin, ist tatsächlich eine fehlende oder ganz schlechte Moderation. Mhm. Also sowas wie eine große Frage in die Runde, ne, sind alle da? Das kann ich halt nicht beantworten, wenn ich eine von 30 Teilnehmerinnen bin. Oder hat sich irgendeiner Gedanken gemacht, wie wir das heute irgendwie gestalten wollen, strukturieren wollen? Ne? So Geschichten, es wäre halt schon schön, wenn es da ein bisschen Struktur gäbe. Und gerade in Videokonferenzen erlebe ich es als viel, viel notwendiger, dass jemand eben strukturiert durch den Termin führt und man sich vielleicht Gedanken macht, was man eigentlich erreichen will.
Du hast den Moderator oder die Moderatorin angesprochen. Wie kann man so jemanden finden und was sind so die Kernaufgaben?
Die Kernaufgaben für mich sind eigentlich mal die Frage zu stellen, und das hat viel auch mit Zusammenarbeit zu tun, finde ich, brauchen wir überhaupt gerade eine Videokonferenz? Also ne, ist es zwingend notwendig, dass wir uns per Video sehen? Können wir Teile vielleicht auch einfach telefonisch machen oder auch schriftlich auslagern? Das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Und dann ist es für mich wichtig, dass so jemand sich überlegt, welches Format passt zu dem Ziel, was wir erreichen wollen. Also wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, ist es vielleicht gut, wenn irgendjemand mal visualisieren würde, ne, was wir so für Meinungen im Raum haben. Wenn wir eine sehr große Gruppe sind, wäre es vielleicht ganz hilfreich. Wir hatten ein Tool, um Abstimmungen zu machen und vielleicht auch die Zeit zu sehen, die Timeboxes einzuhalten. Das sind so das Grundhandwerkszeug, um einfach gut arbeiten zu können. Und das ist für mich die Hauptaufgabe des Moderators, dafür zu sorgen, dass die Gruppe gut arbeiten kann. Meistens finden sich Menschen, die auf sowas Lust haben in Teams, mhm, oder finden sich jetzt vielleicht gerade über die Krise auch Leute, die sich da gerade hervortun. Die Energie würde ich immer nutzen. Und ansonsten wird es für mich auch völlig ausreichen, vielleicht einmal im Team darüber zu sprechen, wie wollen wir das zukünftig machen, was sind für uns die Aufgaben und wie teilen wir uns das vielleicht auch auf. Das muss nicht eine Person machen. Mhm. Es muss nur darauf geachtet werden, finde ich.
Wir haben jetzt heute auch schon gehört, dass es so ein Problem ist, gerade im Uni- oder Schulzusammenhang, das Aufzeigen, also wenn jemand eine Wortmeldung irgendwie ankündigen will. Ist das dann Aufgabe der Moderatorin, des Moderators, das dann zusammenzufassen und die Leute alle im Blick zu haben?
Ja, das wäre eine Variante. Ich fände es fast sinnvoller, zu Beginn darüber zu sprechen, wie wollen wir sicherstellen, dass, wenn jemand was sagen will, er auch rankommt oder sie. Das heißt, wollen wir im Tool die Aufzeigefunktionalität nutzen? Wollen wir im Video eine Hand zeigen? Wollen wir im Chat schreiben? Also, dass man das einmal am Anfang transparent klärt. Weil es ist wahnsinnig anstrengend für die Teilnehmenden als auch für den Moderator, alle im Blick zu behalten. Und je größer die Gruppe, desto schwieriger. Also ich würde da am Anfang mal 2-3 Minuten spendieren, um einfach über Gesprächsregeln zu reden und sicherzustellen, dass wir wissen, wie man eben zu Wort kommt. Und dass wir darauf achten, dass das auch alle können.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, wie wir das Ganze weniger anstrengend gestalten können? Keine lustigen Hintergründe?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema ist durch, oder? Das haben wir jetzt alle gesehen, dass das geht. Nee, genau. Die Alternative wäre
trotzdem lustig. Ich finde es immer lustig.
Kurz. Das Problem ist ja, da habt ihr sicherlich vorhin auch schon drüber gesprochen, dass ich sowieso die ganze Zeit diese geteilte Aufmerksamkeit habe, dadurch, dass ich da so viel sehe und auch Technik bediene und ne, einfach viele Belastungen, auch dadurch, dass ich ja inhaltlich vielleicht was Sinnvolles sagen will. Deswegen finde ich da Ruhe tatsächlich sinnvoll. Also bei mir selbst einen ruhigen Hintergrund zu haben, damit die anderen nicht überlegen müssen, welche coolen Bücher hat die da alle im Regal. Die eigene Ansicht auszumachen, damit man sich nicht immer selber sieht, hilft schon auch. Und darüber nachdenken, ob man gerade komisch aussieht, wenn man was sagt. Die Sprecheransicht einzustellen, ne, dass ich immer nur den sehe, der spricht, entspannt es sehr. Und auch sowas mal abzusprechen, wie wollen wir es vielleicht, während einer präsentiert, auch allen anderen erlauben, die Kamera einfach auszumachen, um sich da ein bisschen zu erholen und sich zu fokussieren, kann auch eine ganz gute Idee sein.
Sagt die Coachin Kim Duggen. Also, öfter mal telefonieren, statt einen Videocall anzufangen. Das mit dem Telefonieren, glaube ich, schaffen wir alle noch. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.